herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Professor Kai Hoberg von der Kühne Logistics University in Hamburg über die Regionalisierung unserer globalen Lieferketten. Das ist ein Thema, das Unternehmen seit einigen Jahren beschäftigt, das aber durch die Lieferkettenkrise der letzten zwei Jahre nochmal zusätzlich Fahrt aufgenommen hat. Kai hat sich mit dieser Problematik sehr intensiv beschäftigt, daher dürft ihr sehr gespannt sein auf seine Meinung zu diesem Thema. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Fleetboard. Fleetboard ist Spezialist für Nutzfahrzeugtelematik. Und die ist besonders interessant für Disponenten, Fahrer und Flottenmanager. Denn mit Fleetboard lassen sich Fahrer, Fuhrpark und Aufträge intelligent vernetzen und mit den Echtzeitdaten aus Fleetboard habt ihr eure Flotte stets im Blick. Dadurch steigert ihr die Effizienz eurer Flotte, spart Kosten und reduziert Verschleiß. Wenn ihr also das Potenzial eurer Flotte weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr unbedingt mal bei Fleetboard vorbeischauen. Mit modernster Cloud-Technologie, einem neuen Portal und der Erweiterung des Produktportfolios mit der Hubble-Transport-App treibt Fleetboard die Digitalisierung der Logistik weiter voran. Schaut einfach mal vorbei unter fleetboard.de. So, und jetzt kommt Professor Kai Hoberg. Viel Spaß! Hallo Kai, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank, Boris, für die Gelegenheit.
Sehr gerne, sehr gerne. Kai, ich habe eben schon erwähnt, du bist Professor für Supply Chain Management und Operations Strategie an der Kühne Logistics University in Hamburg. Was sind da so deine Hauptaufgabenfelder, deine Forschungsgebiete, deine Wirkungsfelder?
Ich habe im Prinzip ein Team von 10 Doktoranden, die sich auf 3 Forschungsthemen tummeln. Im ersten Bereich versuchen wir zu verstehen, was sind neue Technologien, die für das Supply Chain Management relevant sind und wie kann ein Unternehmen davon profitieren. Im zweiten Bereich geht es darum, Daten zu nutzen. Das ist sicherlich sehr stark mit dem ersten verquickt, weil wir eine Vielzahl neuer Datenquellen haben, eine viel höhere Menge an Daten. Und Unternehmen sind oft data rich, aber insights pur. Und wir versuchen da zu verstehen, wie kann man diese Daten wirklich nutzen. Und der dritte Bereich, da geht es um Supply Chain Strategie und was dann auch wirklich an die Benennung der Professur anknüpft.
Inwiefern arbeitet ihr eigentlich konkret mit der Praxis zusammen, sprich mit Unternehmen?
Das ist bei mir eigentlich sehr, sehr gut, weil wir genau wie die Unternehmen einen Win-Win haben. Der Großteil meiner Doktoranden wird direkt von Praxispartnern finanziert und kann damit praktisch auch auf die Unternehmen zugreifen und auf Daten aus den Unternehmen zugreifen und an Probleme aus den Unternehmen gelangen.
Ja, und du beschäftigst dich mit dem Thema Supply Chain schon seit vielen, vielen Jahren. Was hat dich ursprünglich so für das Thema fasziniert?
Also ich bin tatsächlich seit fast 20 Jahren jetzt in diesem Bereich Operations Supply Chain Management. Also das ganze berufliche Leben praktisch. Ich habe irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bin dann noch mit dem Thema Produktion und Logistik in Kontakt gekommen und habe mich dann über das Management von mehrstufigen Lagerhaltungssystemen immer tiefer in das Thema Supply Chain Management eingebracht, war zwischendurch ein paar Jahre in der Beratung und bin dann irgendwann wieder an die Uni Köln in die Wissenschaft zurückgekehrt und jetzt seit einigen Jahren an der KLU.
Das ist also schon vor vielen Jahren Feuer gefangen fürs Thema. Nicht so wie die meisten, die irgendwie das Thema erst kürzlich entdeckt haben. Darüber möchte ich mit dir sprechen heute. Ich möchte mit dir darüber sprechen, über die Regionalisierung unserer globalen Lieferketten oder die Re-Regionalisierung. Und der unvorbereitete, unachtsame Beobachter hat vielleicht das Gefühl, dass diese Diskussion, die Lieferketten regionaler zu machen und Produktion wieder zurückzubringen, irgendwie erst in den letzten 2 Jahren seit der Krise entstanden ist. Aber dieser Trend existiert schon sehr, sehr lange. Du musst auch vielleicht mal mit so ein bisschen in die Denke der Unternehmen, der Industrie in Bezug auf wie ihre globale Lieferketten aufgestellt sein sollten vor der Krise und was sich innerhalb der Krise getan hat und wie es dann in der Zukunft so weitergehen soll. Du musst mal ein bisschen mit so ein paar Jahre zurück, als so die ersten Überlegungen anfingen, ob die Art und Weise, wie verzweigt, wie kompliziert, wie global, wie international die Lieferketten aufgestellt sind, ob das noch wirklich zukunftsträchtig ist.
Ja, ich glaube, wir müssen ein paar Jahre zurückgehen in die 90er, 2000er, als viele Unternehmen gemerkt haben, woanders sind die Kosten niedriger. Die Lohnkosten sind niedriger, Produktionskosten sind niedriger, Energiekosten sind niedriger und dementsprechend das ganze Thema Offshoring angestoßen haben. Oft nach Asien, oft nach China. Und das war ein sehr starker Fokus auf Kostenreduktion, die man damit auch erreichen konnte. Also deutlich günstigere Produktion von Produkten und Transportkosten haben nicht so eine große Rolle gespielt. Und dementsprechend haben viele Unternehmen diese Möglichkeit genutzt und haben immer weiter optimiert vor dem Hintergrund, ja, Zulieferer, Second-Tier, Third-Tier-Lieferanten, wer sollte das liefern? Auch idealerweise natürlich der, der die günstigsten Kosten beisteuern kann und der lokal vor Ort bei in der Nähe der Produktion in Asien ist. Und ich glaube, das ist sicherlich viele Jahre optimiert worden, ist viele Jahre gut gegangen. Und ja, es hat immer mal Gedanken gegeben, braucht man einen Paradigmenwechsel? Und ich glaube, das Beispiel Apple beschreibt ganz gut, warum das für ihn immer schwierig war. Also vor 10 Jahren wahrscheinlich kam das Thema in den USA auf Bring Manufacturing Home. Warum kann man nicht das Apple iPhone auch in den USA produzieren? Und das hat eigentlich sehr gut deutlich gemacht, warum es schwierig ist, diese Produktion zurückzuholen. Weil das Unternehmen ja ist angewiesen auf Flexibilität. Wenn eine neue Modellgeneration kommt, dann braucht man vielleicht mal ein paar hunderttausend Arbeiter mehr als zum Ende des Lebenszyklus. In der Hochlaufphase braucht man vielleicht viele tausend Ingenieure, die sich da auskennen. Und idealerweise hat man Lieferanten vor Ort, die wirklich sehr flexibel auf Schwankungen reagieren oder auf Änderungen reagieren. Und da wurde sehr schnell sehr deutlich, ja, bringing iPhone Manufacturing back wird nicht funktionieren. Also nicht annähernd zu den Kosten, die man im Moment hat und die Lieferanten dazu bewegen, in der USA Fertigungsstätten aufzubauen, sicherlich nicht einfach.
Ja, was hat denn damals diese Diskussion ausgelöst oder vorangetrieben? Ich meine, es gab auch vor Corona schon signifikante Störungen in der Supply Chain, immer wieder mal. Es gab Erdbeben und Tsunamis und alle möglichen Störungen, auch kleinerer Art zum Beispiel, die riesengroße Auswirkungen gehabt haben. Waren das so ein bisschen die Auslöser für diese Diskussion oder was steckte dahinter?
Ich glaube, damals war es tatsächlich eher das Thema, Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen. Und wir sind da gerade aus der Finanzkrise gekommen und kam natürlich die Frage auf, kann man die Produktion und kann man Arbeitskräfte, Arbeitsplätze in der Produktion nicht vor Ort aufbauen? Und klar, die Amerikaner sehen vielleicht die Produktion oder haben lange die Produktion nicht als wichtigste Industrie gesehen. Da im Servicebereich, im Softwarebereich, das ist wahrscheinlich aktuell oder in den letzten Jahren immer mehr der Home-Turf gewesen. Und die Produktion wurde da so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, aber das hat damals so ein bisschen den Anreiz gegeben, schauen wir da mal rein, kann man das machen?
Ja, wie sieht es bei uns in Europa und speziell in Deutschland aus? Was war da die Diskussion? War das ähnlich? Ist es vergleichbar mit der Situation in den USA mit Apple?
Ich glaube nicht so stark. Allein dadurch, dass wir in Europa, in Deutschland ja noch ein sehr starkes produzierendes Gewerbe haben. Und wenn man mal schaut, welche Themen, also wenn man über dieses ganze Gebilde, Reshoring, Nearshoring, China Plus One redet, dann gibt es sicherlich einige Gründe, warum Reshoring in den letzten Jahren, auch vor Corona schon, auf die Agenda gelandet ist. Und das hat sicherlich damit zu tun mit der Angleichung der Lohnkosten. Also hat sicherlich damit zu tun, dass man stärker automatisieren kann und dementsprechend Lohnkosten nicht mehr so eine hohe Rolle spielen. Dann ein dritter Bereich, da geht es wahrscheinlich um das Thema Zölle und Einfuhrsteuern, die auch immer wieder, spätestens seit Trump an der Regierung war, sicherlich ein Thema gespielt haben. Also, und wirklich die Unternehmen gesehen haben, ja, wir müssen überlegen, wir müssen nachdenken, ob wir in irgendeiner Form Produktion aus Asien, aus China rausholen.
Ja, gibt es denn prominente Beispiele in Deutschland von Produktionen, die ehemals, also in den letzten 10 Jahren, ausgelagert wurden nach Asien und dann wieder zurückgebracht wurden und auch erfolgreich? Oder ist das mehr oder weniger alles am Reißbrett gestorben sozusagen?
Also ich glaube, da sind wir gerade auf dem Weg. Also es gibt sicherlich viele Beispiele, die sagen, ja, die Produktion soll zurück nach Europa kommen. Ob die Produktion zurück nach Deutschland kommt, da würde ich tatsächlich ein Fragezeichen dran machen, weil die Lohnkosten halt immer noch ein Thema sind. Und wenn man überlegt, ja, der der polnische, der ungarische, der türkische Arbeiter hat halt deutliche niedrigere Lohnkosten und man kann viele der Vorteile auch dort realisieren. Da tue ich mich schwer zu sagen, ja, da kommt extrem viel zurück nach Deutschland. Also ein prominentes Beispiel, und das ist sicherlich nicht zurück nach Deutschland, aber das ist nach Deutschland, ist sicher Tesla mit der Fabrik in Grünheide da bei Berlin, die im Prinzip auch diese regionale Supply Chain Strategie nutzen, die wir in diesem Artikel beschrieben haben, weil sie sagen, ja, es ist gut, in einem zentralen Markt vor Ort zu produzieren. Und ja, so wie sich das anhört, soll das ja eines der größten Autowerke in Europa werden, wenn die mal in einer gewissen Ausbaustufe sind.
Ja, und der Artikel, von dem du gerade sprichst, das ist ein Artikel, der im Harvard Business Manager erschienen ist. Da können wir vielleicht zu verlinken in den Shownotes für Leute, die nochmal ein bisschen sich reinlesen wollen ins Thema. Aber vielleicht nochmal ein bisschen zur Strategie. Was hat sich denn jetzt im Rahmen dieser Krise geändert? Was hat die Krise für ein Umdenken bewirkt bei den Unternehmen?
Also wir haben tatsächlich mal eine Analyse gefahren und haben geschaut, das Thema Reshoring und verwandte Begriffe, wie wurde der in den letzten Jahren in der Presse benutzt und welche Berichte greifen das Thema auf. Und während in den Jahren vor Corona wirklich die Themen neue Technologien, Lohnkosten, Gefahr von Zöllen und Einfuhrsteuern ganz oben standen, hat sich das Thema fundamental dank Corona geändert. Also in Corona ist wirklich das Thema, und das siehst du ja jeden Tag, Boris, in jeder Zeitung, die wir aufschlagen, das Thema Resilienz ist kritisch geworden. Also wie kann man diese Versorgungssicherheit, die wir in vielen Bereichen nicht haben, sicherstellen?
Ja, sag da vielleicht noch ein paar Dinge zu dieser Studie, die ihr gemeinsam mit McKinsey gemacht habt, wo ihr, glaube ich, einmal Unternehmen befragt habt vor der Krise und dann während der Krise, was da konkret für unterschiedliche Ergebnisse rauskam.
Also da wird ganz deutlich, dass Resilienz ein überragendes Thema geworden ist. Also die Unternehmen haben wirklich gemerkt, die Sicherheit ihrer globalen Lieferketten ist nicht gegeben. Und das fing wahrscheinlich an 2020 im Frühling, als in Asien, als in China die ersten Lockdowns waren und Ware nicht ankam. Und wenn man jetzt mal schaut, was in den letzten beiden Jahren passiert ist, dann gibt es sicherlich genug Beispiele von Themen, die gezeigt haben, ja, kleine Störungen in der Lieferkette haben erhebliche Auswirkungen. Also von der Ever Given, die da im Suezkanal quer lag, über die langen Wartezeiten an den Häfen in den USA bis zu der Chip-Krise. Und da habt ihr auch schon in dem Podcast öfter drüber gesprochen. Und ich glaube, Das hat sich in den Gedanken vieler Manager eingebrannt. Unsere aktuellen Lieferketten sind nicht resilient. Wir brauchen neue Wege, um damit umzugehen. Und wenn ich mal auf unsere Studie zurückgehe, da haben tatsächlich 54% der Unternehmen gesagt, dass Resilienz ein Grund für Reassuring sein kann. Und die Unternehmen haben sehr stark in dieses Thema reingeschaut und sicherlich gibt es da unterschiedliche Ansätze, um Resilienz zu ermöglichen. Man kann mehrere Lieferanten für eine Commodity, für ein Good einsteuern. Man kann sicherstellen, dass die Bestände höher sind. Aber man kann auch wirklich einmal fundamental das Netzwerk und das Design der Supply Chain überdenken.
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Vielleicht ist es möglich, dass einige Unternehmen zu dem Schluss kommen, ja, pass auf, also was in den letzten zwei Jahren passiert ist, das war der perfekte Sturm. Also so eine Situation werden wir nie wieder erleben. Das heißt, dass sie vielleicht zum Schluss kommen, okay, lass uns wirklich einfach versuchen, hier durchzukommen. und dann aber jetzt nicht, lass uns die Kirche im Dorf lassen und wir brauchen nicht sozusagen eine Supply Chain bauen, die für die Krise gemacht ist, sondern eine Supply Chain, die auch langfristig dann dem Alltag sozusagen tauglich ist. Kannst du diesen Widerspruch oder diesen Gedanken nachvollziehen?
Den Gedanken kann ich schon nachvollziehen. Ich weiß nicht, was die Shareholder dazu sagen würden, wenn man so kurzfristig denkt. Also klar, wir haben jetzt sicherlich die größte Krise seit vielen, vielen Jahren gehabt, die extreme Auswirkungen auf Supply Chains haben. Aber es gibt sicherlich viele, ja, wir nennen das Black Swans, viele, viele Themen, die einfach nicht auf dem Radar sind. Und die komplexen Gebilde, die wir haben, die komplexen Lieferketten, die wir aktuell haben, extrem angreifbar machen. Und alle reden gerade über die Chip-Krise und die Probleme der Unternehmen, an Halbleiterprodukte zu kommen. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach China schaue, nach Taiwan genau genommen schaue, dann kommt heute ein sehr großer Teil der weltweiten Produktion von Chips aus Taiwan. Und wir wissen alle nicht, wie die Bemühungen Chinas weitergehen, sich Taiwan zu nähern und Taiwan in das große Mutterland aufzunehmen. Aber falls es da irgendwelche Probleme gibt oder irgendwelche Auseinandersetzungen gibt, dann wird sicherlich die Versorgungssicherheit von Chips sehr, sehr schlecht aussehen. Oder wir müssen gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Also wenn wir jetzt über Omikron sprechen, dann sehen wir ja in Europa, in den USA, in vielen Ländern passiert gerade eine starke Durchseuchung, in China nicht. Und gleichzeitig wissen wir, dass diese Virusvariante sich sehr stark, sehr schnell verbreiten kann. Und überlegen viele, was passiert, wenn in China Omikron ausbricht. Die chinesischen Impfstoffe sind wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet auf diese Variante. Und wenn China diese Null-Covid-Strategie weiterverfolgt, dann werden wir sehr schnell sehr starke Auswirkungen für viele Industrien, für viele Unternehmen sehen. Und das ist jetzt auch Covid. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viel gute Gründe, um wirklich genauer hinzuschauen und zu überlegen, wie bekomme ich meine Lieferkette resilient. Und Covid ist sicherlich ein Anreiz, aber Unternehmen können es sich nicht leisten, hier blauäugig zu sagen, nein, das wird schon gut gehen. Covid ist irgendwann vorbei und dementsprechend können wir dann wieder in den Normalbetrieb gehen.
Ja. Ja, wir hatten es eben schon erwähnt, Regionalisierung, also zurückbringen, Reshoring, Nearshoring von Aktivitäten und von Supply Chain und Produktion und Suppliern näher an die Märkte, näher an die europäischen Märkte, kann eine Strategie sein. Lass uns da mal ein bisschen drüber sprechen, lass uns mal einmal durchdenken, was man dabei beachten muss, wenn man sich für so eine Strategie entscheidet.
Okay, also zunächst muss ich sagen, das wird sicherlich keine Allheilstrategie sein. Also in vielen Bereichen wird das nur sehr schwer durchsetzbar sein, weil die Kosten nach wie vor sehr hoch sein werden. Also ich glaube, da darf man auch nicht blauäugig dran gehen. Und wenn das IFO-Institut letztens eine Studie rausgebracht hat, wenn wir die Wertschöpfung nach Deutschland holen, dann kann das 10% Wohlstand kosten. Dann würde ich das unterschreiben. Also ich glaube, die Effektivität der Produktion in Europa ist wahrscheinlich in vielen Bereichen noch nicht gegeben. Aber, ganz wichtig, aber Unternehmen müssen genau überlegen, wo kann es Sinn machen? Kann es für ihre Produkte Sinn machen? Und wir haben da so ein bisschen überlegt, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die Nachteile und was muss man eigentlich beachten? Ich glaube, die Vorteile von kürzeren Lieferketten liegen ganz klar auf der Hand. Also wir haben das Thema Resilienz eben genannt, aber auch das Thema Agilität ist sicher sehr wichtig. Also man kann auch neue Kunden gewinnen, wenn man sehr, sehr kurzfristig liefern kann, wenn man sehr stark customizen kann, was im Moment für viele Produkte, die aus Asien importiert werden, nur schwer möglich ist. Also das ist sicherlich ein entscheidender Vorteil. Genauso wie das Thema der Brand. Also im Moment, Made in China hat im Moment, glaube ich, noch einen guten oder keinen negativen Touch. Aber wenn man in Zukunft wirklich deutlich machen kann, man produziert lokal oder regional, dann werden gerade Endkunden doch darauf eingehen, und wenn man das ganze Thema der Sustainability, CO2 sieht, dann ist das sicherlich durchaus sehr relevant, auch zu überlegen, was bedeutet das für meine Brand, lokal zu produzieren. Und dann gibt es natürlich ein paar Nachteile.
Ja, gibt es ein paar Beispiele von Unternehmen, die es wirklich gut machen, die es gut vorgemacht haben, die Erfahrung gesammelt haben, die man sich abgucken könnte?
Ich glaube, es ist tatsächlich noch sehr im Aufbau. Die, was wahrscheinlich ein gutes Beispiel ist, ist die Textilindustrie, die genau dieses Thema Agilität gegenüber Kosten als Trade-off hat. Und da haben wir seit vielen, vielen Jahren das Beispiel von diesen Dual-Response-Supply-Chains. Also Supply-Chains, die darauf ausgelegt sind, zwei verschiedene oder vielleicht auch mehr Segmente zu bedienen. Also zum einen das Segment der Basics, der ganz einfachen Produkte. Also ich nenne mal das weiße T-Shirt, die schwarze Socke, die immer geht. Und ja. Da weiß man, ja, das ist das Produkt und irgendwann muss man das nachliefern. Und das kann man aber relativ gut planen. Und dementsprechend macht es sicherlich sehr viel Sinn, das in kostengünstigen Standorten in Bangladesch, in Thailand, in Vietnam herzustellen und weiter herzustellen. Wenn man das vergleicht mit, was wir innovativen oder fashionable Produkten sehen, wo man sehr, sehr schnell reagieren muss, wo man vielleicht irgendwelche Trends imitieren will und wo es dann wahrscheinlich sehr stark darauf ankommt, schnell im Markt zu sein. Und da sieht man, dass die Unternehmen nahe Standorte nehmen, also wirklich Nearshoring betreiben. Für die USA ist das oft Mexiko oder Mittelamerika. Für Europa ist das oft die Türkei, Osteuropa oder Nordafrika. Weil man sieht, ja, man ist nah am Markt, man kann schneller reagieren und man kann die Vorteile davon nutzen.
Ja, wie sieht es denn aus mit unserer so beliebten Automobilindustrie in Deutschland? Mit welchen speziellen Herausforderungen haben die zu kämpfen?
Also wir haben ja im Prinzip da im großen Maße schon eine Regionalisierung immer gehabt. Also klar, man kriegt Gussteile zum Teil sehr günstig aus Asien, aber viele Teile sind ja nach wie vor regionalisiert. Ich glaube, was in Zukunft spannend wird, ist zu überlegen, wie kriegt man die Fahrzeugproduktion an sich weiter regionalisiert. Wenn ich mal BMW als Beispiel nehme, BMW hat dieses Werk da in South Carolina in Spartanburg und baut da alle SUV-Modelle weltweit. Also der X3, der X5, der in Deutschland gefahren wird, der kommt aus diesem Werk. Und das ist dann schon eine sehr, wie ich das nennen würde, globale Lieferkette. Also ich liefere das Endprodukt durch die ganze Welt. Und was man da sicherlich in Zukunft schaffen muss, ist, die Werke flexibler zu machen und Fertigungsstraßen zu bauen, die auch kleinere Produktionsmengen ohne die Skalenvorteile, die man im Moment hat, herstellen kann. Also, dass man in Zukunft vielleicht auch in Regensburg oder in München eine Produktionslinie hat, auf der X3 oder X5 vom Band laufen, um auf diese Weise wirklich diese Regionalisierung noch weiter zu treiben. Und das ist sicherlich eine spannende Herausforderung. Und viele Automobilhersteller sind schon auf dem Weg und haben die Idee verlassen, ja, ich habe in einem Werk eine Linie, wo ein Fahrzeug gebaut wird. Also da sind sie schon auf dem richtigen Weg, aber ich denke, das muss noch weitergehen.
Ja, wenn jetzt hier ein Zuhörer dabei ist, die wirklich eine strukturierte Analyse machen wollen, wie muss ich vorgehen, was muss ich beachten, was würdest du denn für Ratschläge geben, was muss man beachten bei Abwägung dieser Dinge, die du gerade genannt hast?
Also ich glaube, man muss erstmal damit starten, dass man ein realistisches Kostenmodell entwickelt. Also dass man wirklich versteht, was sind die Kosten, wenn man vor Ort produziert und was sind eigentlich die Kosten, wenn man in Asien produziert. Und da muss man sehr genau in die Dynamik reinschauen. Also was ändert sich da? Was ändert sich da? Fangen wir bei den Lohnkosten an. Da weiß man ja, in vielen Regionen in China hat man eine jährliche Lohnkostensteigerung von 20%. Wie entwickeln sich die Materialkosten? Wie entwickeln sich Energiekosten? Und
alles völlig unberechenbar gerade. Ne? Das sind alles Situationen, wo keiner wirklich weiß, was da gerade bei Energiekosten, gerade bei Materialkosten.
Gerade bei Energiekosten.
Extrem volatil gerade. Ne?
Ja. Und wenn man überlegt, ja, und da kommt sicherlich noch mehr dazu. Also man muss wahrscheinlich wirklich verstehen, CO2, die CO2-Kosten, die man hat. Trifft das nur Deutschland oder trifft das nur Europa? Oder kommt es, und da glaube ich fest dran, kommt es zu einer Carbon Border Tax, dass man wirklich sagt, ja, man muss die CO2-Preise nachbezahlen, auch wenn der Rohstoff oder die Komponente in einem anderen Land produziert wurde, die außerhalb dieser europäischen CO2-Preise liegen. Und dementsprechend können diese niedrigen Kosten in manchen Ländern vielleicht sehr bald sich sehr stark angleichen. Also das sind sicherlich Fragen, ja, wie entwickeln sich diese Kosten? Und Transportkosten, ja, wie du sagst, sehr volatil. Ja, da haben wir jetzt gesehen, da Faktor 10 irgendwo innerhalb sehr kurzer Zeit zum Teil. Geht das wieder zurück auf die alten Preise? Mit Sicherheit nein. Bleibt das bei Faktor 10? Hoffentlich nicht. Und ich glaube, da muss man bei der Modellierung wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein und sehr genau überlegen, womit kann ich rechnen, wo kann ich Sinn machen. Und ich glaube, das ist die Kostenseite. Das ist sicherlich der erste Punkt, die Kosten zu verstehen und zu vergleichen. Und wenn man mal überlegt, als die Unternehmen in den 90ern und 2000ern nach Asien gegangen sind, da wurden ja die Kosten brutal unterschätzt. Ne? Also da gab es viele Fälle von Unternehmen, die zurückgekommen sind, weil sie die Qualität gar nicht erreichen konnten und die Qualität nur zu Kosten sicherstellen konnten, die wirklich teilweise über den Kosten in Europa lagen. Und ich glaube, da darf man wirklich nicht so einfach dran gehen. Das ist sicher der erste Bereich, die Kosten.
Ja, also die Zeiten von China als Werkbank der Welt mit unschlagbar günstigen Preisen sind lange, lange vorbei und die Niedrigkostenkarawane ist weitergezogen.
Genau, und da wird sicherlich, also dieser ganze High-Labor-Cost-Bereich wird weiterziehen oder ist schon dabei weiterzuziehen. Also im Moment noch nach Südostasien, wahrscheinlich in den nächsten Jahren nach Afrika und wo wirklich die sehr manuellen Fähigkeiten dann mit niedrigen Kosten ausgeführt werden. Also glaube ich sehr dran, dass das passieren wird.
Ja, jetzt kommt im nächsten Jahr, spätestens im Jahr drauf, ein weiteres Thema auf uns zu, und zwar Sorgfaltspflichtengesetz, Lieferkettengesetz. Haben das viele Unternehmen schon auf der Uhr und was kommt da auf uns zu?
Ich glaube, das haben die meisten Unternehmen auf dem Radar und ich glaube, die Unternehmen sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Also ich glaube, das ist allen Managern klar, dass man da dran hängt. Und wenn man mal schaut, es gab da in 2013 dieses Rama Plaza Gebäude in Bangladesch, was eingestürzt ist, wo über 1000 Menschen in dieser Textilfabrik den Tod gefunden haben und wo jetzt am Beispiel der Textilhersteller, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, wie stark das letztendlich auf das Unternehmen selbst zurückgeführt wurde. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben das alle Industrien verstanden, Großunternehmen sowieso. Und ich glaube, auch der deutsche Mittelstand ist da inzwischen sehr sensibel und sehr vorsichtig bei dem Thema.
Aber ich glaube, es gibt auch noch genügend Beispiele, wo Hersteller, ich nehme jetzt die Textilindustrie wieder als Beispiel, die bis heute nicht die hundertprozentige Einsicht in ihre Tier 2, Tier 3, Tier 4, N-Tier Supply Chain haben und vielleicht die auch gar nicht notwendigerweise wollen. Das wird sich im Rahmen dieses Lieferkettengesetzes ändern müssen, denn dann sind Unternehmen auch dafür verantwortlich, was weiter upstream in den verzweigten Lieferketten von Lieferanten passiert. Da ist noch viel, viel im Argen, glaube ich, habe ich das Gefühl.
Und ich denke, das muss man als Chance sehen. Also, weil wenn wir über Resilienz sprechen, dann brauchen wir auch diese Transparenz. Was ist eigentlich da los in meiner Lieferkette upstream? Also, und klar, da kann man nicht alle Industrien über einen Kamm scheren und manche Unternehmen sind vielleicht froh, wenn sie da nicht reingucken müssen, weil nur so können sie die niedrigsten Kosten generieren. Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel rigider werden.
Ja, wir haben wenig über Technologie bisher gesprochen, aber welche Rolle siehst du, auf Technologie zu kommen? Welche Technologien kommen an den Markt, die es Unternehmen ermöglichen, resilienter zu sein und eine bessere Visibilität in der Supply Chain zu schaffen? Ich glaube, Technologie kann eine große Rolle spielen, aber was siehst du da so für Trends?
Also ich denke ganz klar, IoT, Internet of Things, wird ein Riesenthema sein. Man bekommt heute sehr günstig alle möglichen Arten von Trackern. Die Preise werden weiter sinken. Und die Frage ist, schaffen das Unternehmen, diese Daten auszuwerten? Jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Data rich, ja. Insights pur. Wie kann man wirklich diese Informationen nutzen? Und wie kann man sicherstellen, dass man frühzeitig auf irgendwelche Abweichungen reagieren kann? Ich glaube, das ist ein großer Themenbereich. Ich sehe noch zwei andere Themenbereiche. Der zweite Themenbereich ist wirklich das ganze Thema der Planung. Wie kann man die Planung sicherstellen? Wie kann man die Planung resilienter machen? Wie kann man kurzfristig Szenarien durchgehen, um zu verstehen, wie reagiere ich auf irgendwelche Störungen oder auch irgendwelche Chancen, die ich habe? Und wie kann ich damit wirklich meine Positionierung verbessern? Und der dritte Bereich, und ich glaube, der kommt jetzt nochmal wieder auf das Thema der Regionalisierung zurück, ist das Thema der flexiblen und hochautomatisierten Fertigung. Also im Moment ist in vielen Produktionen Größe matters, Size matters, weil nur so kann man Economies of Scale realisieren. Und in den nächsten Jahren muss man überlegen, wie kann man auch in kleineren Fabriken hochautomatisiert, flexibel produzieren, um vielleicht Produktion vor Ort zu ermöglichen. Und ich finde dieses Beispiel, was Arrival, dieser Elektrofahrzeughersteller, da vordenkt. Und ich bin nicht sicher, wie weit sie da wirklich real sind. Aber es gibt auf jeden Fall sehr viel Buzz zu dem Thema. Die sagen, ja, wir werden unsere Fahrzeuge in Microfactories produzieren, die sehr nah am Kunden sind, ohne wirklich da viele Produktionsmitarbeiter zu haben, weil alles ist so flexibel und so hochautomatisiert, vielleicht aus irgendwelchen gewebebasierten Verbundstoffen, sodass man wirklich auch kleine Fabriken realisieren kann. Und wird das funktionieren? Ich weiß es nicht. Die Vision ist toll. BlackRock hat viel Geld gegeben und es gibt auch einige Kunden, die UPS oder die britische Post, die da schon große Bestellungen platziert haben. Wird das klappen? Gute Frage.
Ja, ist das vielleicht ein Szenario, dass wir doch noch irgendwann in eine Situation kommen, wo Produktion wieder zurück nach Deutschland kommt, die irgendwann mal abgewandert ist? Oder was muss passieren, um Produktion hier wieder zu sehen? Gibt es Szenarien, wo das wieder denkbar ist? Vielleicht nicht mit Arbeitskräften, aber mit automatisierter Produktion?
Also ich denke, jetzt haben wir immer sehr stark über die Kosten gesprochen. Wenn man stärker über das Umsatzpotenzial sieht, dann kann man auch höhere Kosten vertreten. Also ich denke jetzt mal an Voom, dieser Fahrradhersteller, der Kinderfahrräder mit einer relativ guten Qualität herstellt, die Lieferzeiten bis zum Mond hat und jetzt dabei sind, ihre Produktion wieder zurückzuholen und dabei natürlich auch auf Automatisierung setzen. Und ich glaube, ganz klar, wenn man da bereit ist, 20, 30, 50 Euro mehr zu zahlen, dann kann man die Kostennachteile sicherlich relativ einfach ausgleichen.
Was siehst du denn so weitere Trends oder Entwicklungen, die vielleicht so die meisten unserer Zuhörer, die meisten Industrie, die meisten Beobachter so nicht richtig auf der Uhr haben, die vielleicht unterschätzt werden, wo du vielleicht auch ein bisschen so eine gegenteilige Meinung vertrittst von der allgemein vorherrschenden Meinung?
Also ich bin sehr stark in diesem Thema IoT involviert und ich glaube, sind Unternehmen oft schon sehr stark vorausgegangen. Sie haben Sensorik in Geräten verbaut, vielleicht in Haushaltsgeräten, wie zum Beispiel in einer Kaffeemaschine, vielleicht in Fahrzeugen. Und da ist die spannende Frage aus meiner Sicht, kann man diese Investitionen in neue Technologien monetarisieren. Wir haben vor einiger Zeit eine Studie mit McKinsey gemacht, um zu verstehen, welche Technologien im Supply Chain Management haben Potenzial. Und da gab es ein riesen Sammelsurium von Technologien. Und für viele Technologien sagen die Unternehmen, ja, das hat Potenzial. Und ich erinnere mich jetzt zurück an das Thema RFID. Vor 20 Jahren RFID in aller Munde. Wir können in Zukunft durch den Supermarkt gehen, die Sachen einladen, brauchen am Ende nicht mehr kassiert werden, sondern man geht durch so ein Gate und wird dann automatisch kassiert. Die Scanner über den Regalen erfassen ist wirklich alles, wie viel Bestand ist noch da. Und wenn man heute in die Supermärkte schaut, kein RFID. Und ich glaube, da, also im Textilbereich kommt das gerade oder ist das gerade dabei durchzubrechen, aber das sind ganz andere Voraussetzungen als im Supermarkt. Und ich glaube, da sind viel, habe ich die Meinung, viele Unternehmen sind recht blauäugig und glauben, ja, das wird schon alles irgendwann kommen. Aber ich glaube, einige Technologien werden wirklich sehr erfolgreich werden und viele Technologien werden fehlen, werden es nicht schaffen. Und ich glaube, das ist sicherlich spannend, weil ich glaube, diese Differenzierung haben viele nicht auf dem Radar, sondern sagen, ja, das wird alles irgendwann kommen, dauert vielleicht 3 Jahre länger und ich glaube, da muss man sich von verabschieden.
Ja, Kai, wir hatten am Anfang gesagt, dass du sehr interessiert daran bist, an diesem Austausch zwischen Forschung und Praxis. Ich habe gesehen, du bist auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der BVL. Kannst du darüber ein paar Dinge sagen? Was hat es mit diesem Beirat auf sich und was ist euer Ziel und warum bist du da so engagiert?
Also der wissenschaftliche Beirat der BVL existiert schon viele, viele Jahre. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren dabei und wir versuchen im Prinzip Themen vorzudenken, die für die Praktiker hoffentlich wichtig werden. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel gerade in diesem Bereich Analytics engagiert. Wir haben mit 2 Kollegen da gerade ein Projekt, um wirklich zu verstehen, ja, was sind die Anforderungen aus der Praxis? Was sind die Themen, die in der Forschung gerade vorangetrieben werden? Und wo gibt es da Matches und vor allen Dingen Mismatches? Und wie kann man dafür sorgen, dass wir diese Mismatches beseitigen? Also zum einen sicherlich die Mismatches, dass wir an irgendwas forschen, was die Praxis gar nicht relevant sieht. Das ist ja schön für die Wissenschaft. Aber umgekehrt wahrscheinlich wesentlich wichtiger ist, wo treiben wir Themen voran, die in der Praxis noch nicht angekommen sind und wo die Praxis vielleicht in 5 Jahren ein Problem mit hat. Und ich will da mal ein Thema nennen und das ist sicherlich das Thema Mensch-Maschine-Interaktion beim Umgang mit AI. Also wir haben ein Projekt mit einem großen Analytics-Unternehmen und die machen Prognosen für Händler. Und wenn ich mir so einen Händler vorstelle, große Supermarktkette, die prognostizieren für jeden Artikel in jedem Supermarkt für die nächsten 21 Tage die Absätze. Und diese Prognosen werden dann in die Belieferungslogik eingekippt. Und das AI-System, sehr, sehr advanced, mit sehr vielen Daten, die da genutzt werden, für den Partner, mit dem wir umgehen, erzeugt ungefähr 210 Millionen Prognosen am Tag. Und jetzt ist die spannende Frage, wann soll der Planer eingreifen? Wann hilft der Planer dem System, weil der Planer mehr Informationen hat, die das System nicht hat? Und da haben wir gerade oder seit einiger Zeit ein Projekt am Laufen, um hier zum ersten identifizieren, wo macht es Sinn, dass der Planer eingreift? Und im zweiten Schritt, wie kann man dem Planer Feedback geben? Also, weil der Planer guckt sich keine 210 Millionen Entscheidungen am Tag ab. Also, selbst wenn das ein paar hundert Planer sind, sondern die müssen auf irgendeiner aggregierten Ebene entscheiden, wo greife ich ein. Also zum Beispiel für Eiscreme in Norddeutschland für die nächsten 7 Tage möchte ich die Nachfrageprognose um 50% erhöhen. Und da ist jetzt die spannende Frage, war das gut, dass er das gemacht hat oder war das nicht gut, dass er das gemacht hat? Und ich glaube, das ist noch ein Thema, da sind die Unternehmen noch nicht so weit. Wir merken, die Unternehmen sind froh, dass sie AI-Prognosen haben. Sie sind froh, dass die Planer irgendwie damit klarkommen und irgendwie daran rumspielen. Aber sie verstehen noch gar nicht diesen Trade-off, wo schafft der Planer eigentlich Mehrwert und wo sollte der Planer mehr Zeit drauf verwenden, wo sollte der Planer weniger Zeit drauf verwenden.
Ja, gibt es interessante zukünftige Projekte, für die du jetzt schon vielleicht interessante Partner suchen würdest aus der Praxis, die vielleicht zuhören, mit denen du ganz gerne mal sprechen würdest?
Wir haben gerade ein Projekt angestoßen und da geht es auch um ein IoT, also ich habe verschiedene IoT-Themen und da geht es wirklich darum zu verstehen, wie kann man IoT in Fahrzeugen nutzen? Also Fahrzeuge, vielleicht LKW-Trailer, die Daten teilen und Informationen teilen, die man sicherlich für viele interessante Use Cases einsetzen kann. Und das Partnerunternehmen möchte mit uns verstehen, welche Use Cases haben da den größten Benefit? Also das ist vielleicht ein Thema, was wir jetzt in diesem Jahr 2022 angehen werden. Und ich glaube, ich habe immer Spaß, wenn es eine große Datenmenge gibt, wo man richtig sich eingraben kann. Und da freue ich mich natürlich gerne, wenn sich Unternehmen angesprochen fühlen, da mit uns zu arbeiten.
Sehr gut, wir lassen auf jeden Fall einen Link zu deinen Kontaktinformationen in den Shownotes. Auch nochmal einen Link zu dem Artikel, den ich bereits erwähnt habe, Harvard Business Manager. Kai, vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Wo kann man weitere Informationen finden? Lasse ich alles in den Shownotes. Du hast sicherlich eine Webseite, LinkedIn-Profil. Auf jeden Fall Kai folgen, kontaktieren, Netzwerk aufbauen.
Sehr gerne.
Kai, schön, dass du dabei warst heute.
Vielen Dank.
So, das war der BVL-Podcast mit Professor Kai Hoberg von der Kühne Logistics University und dem wissenschaftlichen Beirat der BVL. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.